Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Streit in der Ampel ist wahrlich nicht neu, aber jetzt hat Grünen-Chef Omid Nuripur von einer Übergangsregierung gesprochen und damit die Diskussion ausgelöst, ob die Bundesregierung nicht vielleicht wirklich doch am Ende ist. Aber was heißt das? Und was kommt danach, wenn es vielleicht eine neue Regierung gibt, aber die Probleme weiter die alten sind? Über all das wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier
Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und beschäftige mich da mit der SPD und BSW-Bündnis Sarah Wagenknecht.
Tobias Schulze, ich schreibe dort über die Grünen.
Und mein Name ist Jim Güler, ich bin auch im Parlamentsbüro und berichte dort über die FDP.
Ja, das ist mal eine richtige Parlamentsbüro-Runde hier, das hatten wir schon lange nicht mehr. Tobi, die Äußerung Übergangsregierung hat auch für so viel Wirbel gesorgt, weil sie von Omid Nuripur kommt. Die Grünen hatten ja bisher eigentlich in der Führungsspitze so eine Vereinbarung, dass sie nicht so sehr auf Streit in der Koalition setzen, sondern eher da so ein bisschen den Ball flach halten und sich als die Vernünftigen und Staatstragenden präsentieren. Was ist da passiert?
Tja, ich kann mir vorstellen, dass die letzten Wochen der erneute Haushaltsstreit, dass das einfach enorm genervt hat und dass es jetzt gereicht hat und dass es sogar Omid Nuripur gereicht hat. Es ist ja, man kann jetzt nicht sagen, dass die Grünen seit 2,5 Jahren immer die Braven, die Vernünftigen und die Stillen in der Regierung sind, aber gerade Omid Nuripur ist einer. Also ich denke mir da manchmal, was macht er eigentlich als Parteivorsitzender? Wofür ist er da? So viel kriegt man nicht mit. Aber was man mitkriegt, ist, dass er immer sagt, nicht so viel streiten und die Ampel ist nicht so schlecht. Und wenn sogar der jetzt sagt, ah nee, das wird nichts mehr, das hat dann schon was zu sagen.
Ich hatte den Eindruck, korrigier mich Tobi, dass das nicht so gesetzt war von Nuripur so richtig, sondern dass ihm das mehr so rausgerutscht ist. Man könnte es irgendwie auch Übergangsregierung nennen. Also das war so ein bisschen vermittelt. Also
das glaube ich nicht. Also ja, Nuripur ist so einer,
der plaudert gerne,
ja. Ne, dann rutscht vielleicht mal was raus. Aber in dem Fall, das würde ich fast ausschließen, weil so ein Wording, das kommt einem nicht spontan, auch wie er es argumentativ untermauert hat, das war schon gesetzt. Und ich glaube eben, das war zum einen dieses einfach, es hat jetzt mal gereicht. Und zum anderen kann ich mir gut vorstellen, aber auch die strategische Überlegung. Bundestagswahl ist nicht mehr so lange hin. Da muss man dann auch irgendwann unterscheidbar sein, hat er ja selber auch gesagt in dem Interview. Und ja, damit fängt er jetzt mal langsam an.
Genau, lass uns da später auf jeden Fall nochmal drauf kommen. Vielleicht nochmal zu dem Auslöser-Jam. Das war ja, Tobi hat es gerade schon gesagt, einerseits der Haushalt und zuletzt auch damit in Zusammenhang stehend die Ukraine-Hilfen. Was hat es damit genau auf sich?
Da gab es ja jetzt nochmal Diskussionen genau über den Haushalt, die jetzt ein bisschen länger gingen. Aber der letzte Punkt, kam dann nochmal zum Anfang der Woche auf, nachdem die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet hatte, dass es jetzt auch bei den Ukraine-Hilfen seitens der Bundesregierung größere Fragen gäbe, was zusätzliche Mittel und zusätzliche Finanzhilfen für die Verteidigung der Ukraine betrifft, was da fließen kann. Und da sah es danach aus, dass sozusagen die gesamten Gelder, das sind für 2024, also für das laufende Jahr, etwa 7,5 Milliarden Euro, dass die schon verbucht wären und auch sozusagen für das kommende Jahr die 4 Milliarden Euro, die da bereitstünden, auch eigentlich schon alle verplant gewesen wären. Und dann gab es, daraus hatte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitiert, ein Brief von Lindner an Verteidigungsminister Pistorius, aber auch an die Außenministerin, an Frau Baerbock, dass man sich doch bitte an die Obergrenzen halten solle, die vom Finanzministerium auch für die Ukraine-Hilfen gelten. Und das hat dann für einige Irritationen gesorgt. Es wurde dann auch mehr oder weniger nochmal kassiert aus dem Finanzministerium, beziehungsweise es gab dann die Einschränkung, sollte es dann konkrete Finanzbedarfe seitens der Ukraine geben, wie zum Beispiel für Luftabwehrsysteme jetzt nochmal oder neue Artilleriemunition, dann könnte man da auch im Einzelfall nochmal weitere Gelder prüfen. Aber ich glaube, das war nochmal ein Punkt, der innerhalb der Bundesregierung und auch, glaube ich, innerhalb der FDP, also wenn man sich so PolitikerInnen anguckt wie Frau Agnes Strack-Zimmermann, durchaus auch für Irritationen innerhalb der eigenen Reihen sorgt. Also ich glaube, da gibt es wirklich nochmal weiteren Klärungsbedarf.
Stefan, ist das alles jetzt eine neue Qualität des Streits in der Ampel, des Chaos in der Bundesregierung? Weiß der Geier, wie man das so nennen will?
Ja, neue Qualität ist ein bisschen schwer zu sagen, weil man sich ja schon so daran gewöhnt hat, dass es eigentlich so der Dauerzustand ist, ne? Deswegen ist es ja nicht so ein Bruch, sondern mehr so eine, wie so der Frosch in diesem berühmten Kochtopf, wo die immer die Temperatur so langsam steigt. Also, aber ich glaube schon, dass irgendwie Nuripur hat eben was ausgedrückt, ne? Was im Grunde genommen sich alle Beteiligten, glaube ich, schon länger gedacht haben.
Aber manchmal macht es einen Unterschied, ob man es ausspricht oder klar, ob es da, also ob alle denken, es ist da, aber niemand sagt.
Ja. Ja, stimmt. Ich glaube, das liegt auch, also auf der einen Seite hat man sich an diesen Dauermodus von Streit, also an diese komische Dramaturgie, man einigt sich und dann halten sich alle zwei Tage dran und dann geht das Gleiche wieder von vorne los, bis nach zwei Wochen wieder alle sagen, das war's jetzt aber und jetzt streiten wir auch nicht mehr und nach zwei Tagen kommt es wieder und so weiter. Und es ist aber schon irgendwie was Neues, weil wie Tobi gesagt hat, die Perspektive bei Nuripur ist, und das kommt jetzt auch, das ist auch normal in solchen Regierungen, ein Jahr, also wenn die nächste Bundestagswahl so in den Blick gerät, jetzt haben wir die Ostwahlen, die ja nicht gut ausgehen werden für die Ampelparteien, dass dann dieses Eigeninteresse der Parteien stärker prononciert wird. Und das geht zulasten des Gemeinsamen der Bundesregierung. Das ist eigentlich im Grunde genommen eine ganz normale politische Dramaturgie. Und deswegen, und weil diese Haushaltsgeschichte eben jetzt auch noch dazu kam und alle so wahnsinnig entnervt hat, auch noch mitten in der Sommerpause, wo man sich ja auch schon mal geeinigt hatte und dann wurde die Einigung auch wieder in Frage gestellt und so weiter und so weiter. Und so dieser Ermüdungsbruch, den haben nicht nur die politischen Betrachter, sondern den haben auch die politischen Akteure offensichtlich. Also die machen manchmal den Eindruck, als könnten sie sich selber nicht mehr hören. Und da eben jetzt noch drauf, diese sowieso quasi natürliche Dramaturgie von ab jetzt guckt man mehr auf die eigene Partei mit Blick auf die Bundestagswahl, das ergibt diese Zuspitzung.
Was, nur wenn ich da ganz kurz einhaken darf, was ich in dem Zusammenhang wirklich witzig finde, ich musste wirklich ein bisschen lachen, war das Zitat vom Justizminister von Buschmann, heute, der in einem Interview gesagt hat, wir sind keine Selbsthilfegruppe, sondern wir sind eine Bundesregierung. Und ohne, dass er überhaupt eigentlich so darauf angesprochen wurde, hat er das irgendwie von selber so gesagt. Und da sieht man, finde ich auch, ich finde, das drückt so sehr aus, wie sehr die sich auch wirklich mit dem Rücken zur Wand auch fühlen, auch innerhalb sozusagen des Kabinetts.
Genau, also ich glaube, wenn ich mich an die Regierung vorher erinnere, ne, das war ja die letzte große Koalition, da war das ein Jahr vor den Wahlen auch nicht viel anders. Also da haben auch alle gesagt, sowohl die Unionsleute als auch die Sozialdemokraten haben gesagt, so, also das reicht jetzt, wir wollen diese Regierung auch echt nicht, das war auch eine Übergangsregierung, ja. Also wir wollen das jetzt nicht weitermachen. Also so ganz.
Aber da muss man sagen, dass es die große Koalition doch etwas länger gab als diese dreieinhalb Jahre der Ampel jetzt.
Das wollte ich gerade sagen. Und die waren auch ganz anders gestartet. Also die waren ja gestartet, diese große Koalition. Ja, das ist das Wahlergebnis so und jetzt müssen wir das eben machen. Weil man das sozusagen, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, macht man eben eine große Koalition. Und hier war ja, wenn wir uns noch daran erinnern, war ja so diese Idee mit Fortschrittskoalition. Und wir machen jetzt, es ist ein Aufbruch. Und die Grünen vibrierten so vor Energie, dass jetzt endlich, nach 16 Jahren, können sie da wieder anknüpfen. Und das ist diese Fallhöhe. Also von da innerhalb von 2,5 Jahren zu dieser völligen Ermüdung und dieser Mattigkeit, ja, das ist schon so der Knalleffekt.
Also implizit steckte bei Nuripur damit ja auch das Eingeständnis des Scheiterns und der eigenen Fehleinschätzung mit drin. Also das ist die zweite Ebene, die diese Aussage auch nochmal interessant gemacht hat.
Da gab es ja auch in der letzten Regierungspressekonferenz die interessante Frage, ob sich auch der grüne Wirtschaftsminister Habeck als Übergangswirtschaftsminister sieht und dann die Reaktionen darauf. Ich meine, letztendlich ist es ja auch irgendwie, ist das Zitat ja auch ein bisschen Quatsch. Jede Regierung ist insofern natürlich nur eine Regierung auf Zeit und damit.
Ja, gut, aber dafür hat damit schon klar gesagt, wir machen nicht als Ampel weiter.
Genau.
Wir wollen nach der nächsten Wahl auf jeden Fall was anderes machen.
Und das ist irgendwie anders eben als Scholz, hat das am deutlichsten damals bei 2021 so gesagt, das ist ein historisches Projekt. Wir wollen auch nicht nur für 4 Jahre. Das war ausdrücklich der Anspruch.
Hat er jetzt ja auch wieder gesagt.
Das ist unser Anspruch, ja, aber da steht wohl doch mehr oder weniger alleine im Moment, ja. Und das war irgendwie das Konzept. Also man baut sozusagen so eine Veränderungs-Fortschrittskoalition aus SPD-Grünen und dann hat man mit der FDP quasi so ein Bein im bürgerlichen Lager. Und das ist die, wie sozialliberal 69, die neue politische Komposition, die auch dauerhaft bleibt. Und das ist im Grunde auch in kürzester Zeit jetzt zusammengebrochen.
Ihr habt ja die Fallhöhe jetzt im Grunde schon aufgemacht. Also diese Fortschrittskoalition, der im Koalitionsvertrag, der ist überschrieben, mehr Fortschritt wagen. Da klingt so ein bisschen Willy Brandt mit mehr Demokratiewagen, also ganz viel Neues, Aufbruch und so weiter. Wir erinnern uns auch alle noch an diese Selfies, ja, irgendwie von Lindner und Wissing einerseits von der FDP und Baerbock und Habeck von den Grünen und alle happy und yeah, jetzt geht's los. Kann man eigentlich einen Punkt ausmachen, an dem das Ganze gekippt ist? Oder ist das ein schleichender Prozess und die vielen Krisen und alles schwierig, schwierig, schwierig? Oder gibt es sowas, wo ihr sagen würdet, okay, da ist was passiert und seitdem ist irgendwie Mist?
Also als du gerade, Stefan, Bein im bürgerlichen Lager gesagt hast, dachte ich, du sagst Klotz am Bein mit der FDP in dieser Koalition. Also ich glaube, es geht natürlich schon irgendwie die ganze Zeit ein bisschen so, dass da ordentlich quer geschossen wird. Und ich glaube, das größte Hindernis jagt vor allen Dingen in den ganzen Notlagen, die Regierung ja seitdem auch bewältigen muss. Mit dem Ukraine-Krieg und den Nachfolgen noch der Pandemie, ist natürlich die Schuldenbremse. Darüber wurde in diesem Podcast, glaube ich, schon an mehreren Stellen gesprochen.
Wir haben tatsächlich irgendwann mal überlegt, ob wir das einfach in jedem Podcast unterbringen können. Das Wort Schuldenbremse haben wir nicht, aber kommt schon relativ oft vor, Stefan. Ja,
also ich glaube, bei der Frage, Sabine, es gibt 2 Punkte, an denen so Kipppunkte waren. Das eine ist bei dem Heizungsgesetz, dass dieser frühe Entwurf innerministerieller Abstimmung, also wirklich ein kleiner Kreis, dass der in die Bild-Zeitung gespielt wurde, wo dann diese Lawine gegen das Heizungsgesetz und was ja so eine Initialzündung für diesen grünen Hass, ja, also der ist nicht dadurch erzeugt worden, aber doch katalysiert worden. Und das war ja doch ein extremer Vertrauensbruch und das war ungewöhnlich in der Regierung. Also dass man so gegen den Koalitionspartner arbeitet, dass man so ein unausgereiftes Ding an die Bild-Zeitung steckt, das war schon Hammer. Das ist sozusagen die Erscheinungsebene und ich würde sagen, im Kern diese ganze Krise, Cem hat es gerade angesprochen, die Schuldenbremse und Geld, das war das Verfassungsgerichtsurteil zum KTF, zum Klimatransformationsfonds. Weil das war ja, wie die Ampel noch, als sie noch Fortschrittskoalition glaubte zu sein, genau dieses Problem, was ja absehbar war, dass die FDP beinhart auf der Schuldenbremse bestehen wird, wie sie dieses Problem lösen wollte, indem sie diese Corona-Gelder, 60 Milliarden und damit diese Klimatransformation, was die Grünen und die SPD vor allen Dingen gerne wollten, irgendwie finanziert kriegen.
Genau, und dann muss man vielleicht einmal noch mal kurz erklären, waren 60 Milliarden, die sehr notwendig waren, plötzlich futsch.
Ja, und dann hat man im Grunde genommen, seitdem würde ich sagen, ist die Spirale nach unten. Seitdem haben die haben ja dann von 2 Tagen die gesamte Förderung für E-Mobilität, also diese staatlichen Subventionen für den Kauf von E-Autos, innerhalb von 2 Tagen kassiert, weil da keine Knete mehr war. Und seitdem hast du im Grunde, ist der Modus von Reform, Fortschritt umgestellt auf Durchwursteln irgendwie.
Ich hätte noch eine 4. oder 5. Bruchstelle im Angebot. Und zwar der grüne Erfolg im Frühjahr, Sommer 2022. Also die ersten Monate nach Kriegsbeginn, als die Grünen ihren totalen Höhenflug hatten, als super pragmatisch und super Problemlöser dastanden, auch diejenigen, die ja schon immer gesagt hatten, hier mit Putin passt mal auf. Das war so eine Phase, in der die Koalitionspartner teils neidisch, teils misstrauisch geworden sind. Die SPD hatte plötzlich eine riesige Konkurrenz mit den Grünen und mit Habeck. So, und da haben SPD und FDP auch angefangen, wenn die Grünen mal Fehler gemacht haben, sich da nicht davor zu stellen, sondern das irgendwie so ein bisschen genüsslich anzuschauen, manchmal vielleicht sogar mit anzufeuern. Das fing dann im Herbst 2022 schon an, da war die AKW-Debatte und lauter solche Dinge. Und das Heizungsgesetz, Stefan, was du gesagt hast, das war dann ja auch infolgedessen ein Stück weit ein halbes Jahr später.
Genau, man könnte vielleicht sogar sagen, dass irgendwie dieser grüne Erfolg das Vorspiel für dieses Durchstechen des Gebäudeenergieentwurfes war. Würdet ihr sagen, dass eine Fortschrittskoalition, also die Umsetzung dessen, möglich gewesen wäre, wenn die was anders gemacht hätten?
Also da gab es ja auch schon auf jeden Fall zur Halbzeit der Ampelregierung Berichte, wo analysiert wurde, dass auch wirklich von dem ambitionierten Koalitionsvertrag, den sich die Regierung gegeben hatte, mehr als die Hälfte der Projekte entweder umgesetzt waren oder angegangen wurden. Also ich glaube schon, dass da viel passiert ist. Und das war ja dann sozusagen auch immer die Rhetorik, die man immer gehört hat, wenn man die Bundesregierung oder ihre Vertreter gefragt hat, ja, also wie arbeitet ihr eigentlich miteinander? Die Berichte zum Streit, die wären ja jetzt schon auch eine ganze Zeit. Und dann war immer das, was man gehört hat, auch von den Grünen, ja, die Bundesregierung ist besser als ihr Ruf. Also wir bringen viel durch, aber das geht dann sozusagen unter in der Art und Weise, wie wir dann irgendwie miteinander arbeiten oder in der Berichterstattung über unseren Streit. Also ich glaube schon, dass da Potenzial drin gewesen ist. Ja.
Ich würde es nicht ganz so positiv sehen. Also diese Berichte damals mit 50% der Projekte schon umgesetzt, das war, glaube ich, so eine Bertelsmann-Studie, die da halt sehr schwarz-weiß drauf geschaut hat. Also wurde ein Gesetz beschlossen, nicht was steht im Gesetz drin. Und wenn man da tiefer reinschauen würde, dann wäre die Bilanz schon nicht mehr ganz so gut. Und ich meine, okay, ja, diese Koalition hat auch was geschafft, aber wenn sie gar nichts geschafft hätte, wäre ja noch schlimmer. Also wenn man es jetzt schon als Erfolg ansieht, dass sie es geschafft haben, Gesetze zu verabschieden, dann ist die Latte ja schon halbwegs niedrig.
Nee, das würde ich sehen ein bisschen anders. Also ich glaube, da muss man vielleicht doch ein bisschen positiver, ich würde es ein bisschen positiver sehen, weil also zum einen muss man nochmal in Rechnung stellen, diesen doppelten Effekt, den der Ukraine-Krieg gehabt hat. Der hat auf der einen Seite diese Regierung stabilisiert. Also ne, so die Fliehkräfte, das hat ja auch ein Jahr lang funktioniert, also diese internen Konkurrenzen abgemildert und gedämpft. Auf der anderen Seite war aber zum Beispiel dieses Habeck-Ministerium, das war ja gar nicht eingestellt auf sowas zu managen, so eine Krise, sondern das war so ein Klimatransformationsministerium. Also die liefen irgendwie in eine andere Richtung. Also da waren auch wirklich, das sind Sachen passiert, die jede Regierung an den Rand gebracht hätte. Und die mit Fehlern, Gasumlage gab es dann, aber mit Fehlern ja doch irgendwie trotzdem gemanagt gekriegt haben. Und nicht so wenig. Und was glaube ich, Klima und also Klimatransformationspolitik angeht, haben die ja dieses völlige Siechtum der späten Merkel-Jahre, doch was regenerative Energien angeht und Gesetzgebung angeht, haben die Grünen wirklich was erreicht. Ja, und ich glaube, das bleibt auch und das zählt auch. Das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen für Deutschland, dass es diese Regierung mit den Grünen gab. Jetzt redet man schon in Vergangenheitsform darüber. Aber wie Nuripur gesagt hat, eine Übergangsregierung.
Wenn man überlegt, wie hätte es, also wir haben jetzt eine Regierung, die zerrüttet dasteht, die wahnsinnig schlecht im Ansehen ist. Die Parteien sind alle im Abflug in den Umfragen. Also es ist da auf der Ebene auf jeden Fall eine schlechte Bilanz. Wenn man jetzt noch mal überlegt, auch mit der Perspektive, was man vielleicht für kommende Bundesregierungen eigentlich daraus lernen kann, was hätte denn anders laufen können? Was hätten zum Beispiel SPD und Grüne anders machen können? Wenn man jetzt nicht nur auf die FDP gucken will und sagt irgendwie, okay, die haben halt blockiert und irgendwie Schuldenbremse ganz hart gezogen und so, aber wenn wir jetzt mal auf die beiden anderen Parteien gucken.
Naja, ich meine, also Schuldenbremse, Geld ist natürlich fundamental für jede Regierung. Und wie gesagt, dieser schlaue, ganz kluge Konsens, oder dieses kluge Modell, was die da gefunden hatten, dieses Problem zu umschiffen, das hat eben nicht funktioniert. Und seitdem hast du ja dieses also richtig verschärfte sich gegenseitig bekämpfen und Lindner auch in der öffentlichen Wahrnehmung in dieser Schlüsselrolle. Ja, und das ist nicht so toll für die Regierung. Ne?
Aber also die Frage ist ja schon relevant. Also das ist ja so, lagerübergreifende Koalitionen, das ist der neue Standard und wird es auch nach 25 wiedergeben, wenn auch mit anderen Farben. Und jetzt mal angenommen, es gibt dann Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot, die finden bei der Schuldenbremse vielleicht eine andere Lösung und einen Kompromiss. Und dieses Problem wird nicht ganz so hart sein, aber das Grundproblem, dass du zwei verschiedene Lager, verschiedene Ideologien zusammenbringen musst, das bleibt ja. Und es gibt bislang noch keinen Beweis, dass das auf Bundesebene gut funktionieren kann. Also in Ländern ne, hat das immer mal wieder geklappt oder klappt auch im Moment noch in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein. Rheinland-Pfalz. Mhm. Aber im Bund, wo die Themen noch mal viel größere sind, die Probleme größere sind, dass die öffentliche Aufmerksamkeit eine viel größere ist, dass es da funktionieren kann oder wie es funktionieren kann, weiß noch keiner. Und ich hätte da jetzt auch keine Antwort drauf, aber es ist ja schon eine relevante Frage im Sinne von, ja, wie kann dieses Land in Zukunft weiter gesteuert werden und funktionieren?
Das stimmt, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt, also ich glaube, die FDP hat schon eine extrem destruktive Rolle gespielt und die wird ja auch der nächsten Bundesregierung nicht angehören. Und du hast sozusagen so eine etwas pragmatischere Herangehensweise bei SPD und Union. Also ist ja klar, dass das immer geht. Das hat man ja gesehen. Ja? Also bis zum Stillstand geht es ja, läuft die Maschine. Und ich glaube aber, man muss schon auch sehen, was sich jetzt an antigrüner, antiökologischer Stimmung in der Gesellschaft, unabhängig von der Regierung, einfach in der Gesellschaft herausgebildet hat und wie groß der Unterschied zu 2021 ist. Ich meine, das fand das interessant. Ich glaube, Tobi, du hast das vorhin ja noch mal so ein bisschen rekapituliert, wie früher wie diese Pro-Grünen-Stimmung war. 2021 ist noch nicht so lange her, ja. Aber es kommt einem unheimlich lange her. Also wie eine andere Zeit, weil sich das ja so gedreht hat. Und es ist einfach schwierig, wenn die Leute das Gefühl haben, die Grünen hatten ihren Anteil daran, die Regierung will uns was wegnehmen. Also die Grünen sind nur beliebt, wenn sie sozusagen irgendwie sagen, man sollte was fürs Klima tun. Nur wenn es dann passiert, dann sind alle Leute pisst. Also das sind handfeste, glaube ich, Stimmungsumschwünge in der Gesellschaft, die du nicht irgendwie nur der Ampel ankleben kannst, sondern die kommen, das hat mit Ukraine-Krieg, mit Inflation zu tun, mit dem Gefühl von den Leuten, es ist unsicher. Auch der Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland, der mit Verzögerung hier angekommen ist, das sind keine Sachen, wo du sagen kannst, das liegt jetzt nur im Ampelstreit.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber trotzdem nochmal die Frage. Es gibt, ich habe das mal gehört, dass es im Adenauerhaus zum Beispiel, also der CDU-Bundeszentrale, so Überlegungen gibt, ob das österreichische Modell nicht eigentlich ganz überlegenswert sei. Also jetzt ohne Festlegung, sondern einfach nur so ins Blaue gedacht. Die haben ja quasi eine schwarz-grüne Koalition und haben ausgemacht, dass da viel mehr Ressortautonomie ist als bei uns hier. Also, dass die im Grunde in ihren Ressorts ziemlich weit bestimmen können, was sie machen und sich da nicht gegenseitig reinreden. Ist sowas vernünftiger, pragmatischer? Hat es mehr Erfolgsaussichten als das, was wir haben? Ist es eine Idee oder ist es eigentlich Quatsch?
Wie seht ihr das? Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. So ein Modell hat natürlich seine Nachteile. Also, wenn man sich mal ganz konkret überlegt, die deutschen Grünen würden sowas mitmachen. Wir würden dann sagen, wir kriegen Wirtschaft, Energie und Verkehr, dürfen da machen, was wir wollen. Da hätte man da Fortschritt. Dafür Innenministerium, Migration soll die CDU mal machen. Wir stimmen im Bundestag mit Ja ab, auch wenn wir es falsch finden. Also da hätten die schon ganz schön dran zu knabbern. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Wäre auch im Ergebnis in dem Bereich kritisch, wenn es da kein Korrektiv gibt. Die Frage wäre auch, dass das Finanzministerium als Schlüsselressort, da kann man ja dann nicht sagen, hier, das kriegt ihr, macht, was ihr wollt. Also da gibt es Probleme, aber ich meine, das Modell, das wir jetzt haben, sehen wir ja, hat auch seine Probleme und Nachteile.
Und ich glaube, das andere strukturelle Problem ist, also Österreich ist auch ein föderales Land, aber da sind natürlich dann die Kompetenzen ganz anders, trotzdem nochmal gelagert mit der deutschen föderalen Struktur. Also wenn du dann einen grünen Innenminister hast und ein CDU-Innenministerium auf Bundesebene, kannst du da natürlich auch nicht einfach so durchregieren. Also ich glaube, man ist einfach, glaube ich, mehr, also der Konsens ist einfach wichtiger, denke ich, was eine Regierung hier angeht.
Also ich glaube, das war schon auch in Österreich ja so eine Notkonstruktion, damit das Ding überhaupt irgendwie zusammenkam. Und wenn ich mich jetzt daran entsinne, wie oft auch hier im Bundestag die Richtlinienkompetenz des Kanzlers eingeklagt worden ist, nicht immer zu Recht, wie ich fand, das kannst du ja dann ja vergessen. Also der Kanzler ist nur noch so fürs Fernsehen dann da. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie in die politische Kultur der Bundesrepublik passt.
Aber das ist ja kein rein österreichisches Modell. Ich habe mal eine Studie gelesen über Regierungsformen in Osteuropa, Ostmitteleuropa, wo das so zum Teil auch schon lange praktiziert wird, weil Parteiensysteme, die viel volatiler sind, also im Grunde Rahmenbedingungen, die es dort schon länger gibt, die hier jetzt auch kommen und dann mal nochmal tiefer dorthin zu gucken, wo hat das vielleicht doch mal funktioniert und wie müsste es ausgestaltet sein. Ich hoffe, dass die Parteien und nicht nur die CDU das tatsächlich machen.
Ich glaube, dieses extreme Krisenempfinden, also woran die Ampel natürlich ihren Anteil hat, das liegt auch daran, dass wir genau in so einer Umbruchssituation sind, so wie du das gerade angerissen hast, Tobi. Auf der einen Seite haben wir noch immer diese alte Erwartung an dieses Volksparteiensystem, ne, dass da so ein Kanzler ist und der macht dann alles und so, dass die Regierung regiert und alles ist prima. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese Fragmentierung der politischen Landschaft. Also mit BSW und AfD und noch mehr Parteien. Und im Grunde genommen ist das politische Bewusstsein in Deutschland, hat sich noch nicht wirklich daran angepasst, dass man solche Konstellationen, lagerübergreifend, mit den ganzen Komplikationen, die es da gibt, dass das so eine Art politischer Normalzustand wird.
Ja, lagerübergreifend und vielleicht auch mit einer größeren Anzahl an Parteien, ne?
Also
das kommt ja noch dazu.
Ja, das meine ich. Also du hast eine fragmentiertere politische Landschaft, die Kompromissbildung viel schwieriger macht. Und das wird auch mit der Ampel nicht enden. Auf der anderen Seite hast du immer noch so eine politische Öffentlichkeit, die immer noch so ein bisschen tut, als wenn man 1980. Und wenn der Kanzler das sagt, dann ist das auch so fällig. Und das ist aber nicht so. Ja, und die Parteien und auch die politische inneren Kompromissbildung in den Volksparteien sind ja ganz anders, als wenn du eine Koalition von Milieuparteien hast. Und das ist eine sehr echt schwierige Situation und die wird nicht mit der Ampel verschwinden.
Was ich mich manchmal so ein bisschen frage, und da würde mich eure Einschätzung interessieren, wie viel sozusagen von dem Streit, den es in der Bundesregierung gibt, auch ein bisschen unsere Projektion von Journalistinnen und Journalisten auf die Regierung ist. Also ich fand das jetzt bei den Haushaltsverhandlungen eigentlich ganz interessant oder bei den Nachverhandlungen. Also es war ja so, es gab den Etatentwurf. Und dann wurde im Finanzministerium, aber auch im Bundeskanzleramt nochmal juristisch, aber auch von Wirtschaftswissenschaftlern geprüft, ob das sozusagen stichhaltig ist. Und dann gab es dieses Gutachten und daraus wurde dann teilweise referiert, teilweise nicht. Und jetzt ist dann vergangene Woche.
Muss man vielleicht nochmal einmal sagen, Gutachten aus dem Finanzministerium, was dann gesagt hat, dass ein Teil der Sachen vielleicht nicht verfassungskonform
ist. Genau. Und im Kanzleramt wurde auch geprüft und dann ging das so ein bisschen hin und her. Also es war Christian Lindner, der dann schon gesagt hatte, okay, wir könnten hier Probleme bekommen, wir können vielleicht diesen Entwurf nicht einfach so direkt an das Parlament übersenden, sondern müssen uns nochmal zusammensetzen in der Regierung und nochmal einiges beratschlagen. Und eigentlich hatte ich dann das Gefühl, dass sozusagen die Regierung da auch, ich meine, Olaf Scholz war dann auch im Urlaub und so weiter, aber sich trotzdem relativ bedeckt gehalten hat in der Art und Weise, wie sie dann letztendlich nochmal diesen Entwurf überarbeitet haben und dann vergangene Woche dann doch ans Parlament geschickt haben. Und die Fragen, die ich dann teilweise auch in der Regierungspressekonferenz und so gehört habe, da waren alle natürlich neugierig, was denn jetzt da nochmal neu besprochen wird zwischen den drei oder zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner. Und ich habe schon fast so ein bisschen so eine Enttäuschung vernommen, dass da nicht mehr übereinander hergezogen wird, auch öffentlich. Also, was eigentlich so entgegen der Erwartungen ist oder entgegen der Erfahrungen, die man sonst irgendwie mit der Bundesregierung oft hat. Das fand ich dann ein bisschen paradox.
Gehört das nicht zum Berufsbild von Journalisten, genau diese Erwartungshaltung zu haben und immer weiter zu schüren? Also so überraschend finde ich das nicht, dass das so ist.
Ich finde es auch nicht überraschend, aber ich finde sozusagen, wenn wir darüber reden, die Regierung ist so zerstritten und so weiter, dann natürlich ist das sozusagen auch eine Dynamik, die da in...
Aber das ist doch keine Journalistenerfindung. Also ich meine, wenn die SPD vorher zum Haushalt im Grunde so immer wordet, ja, den Haushalt, den hat eigentlich Scholz und das Kanzleramt gemacht, weil Lindner konnte das nicht. Ich meine, da muss man ja keinen Streit mehr dazu erfinden.
Und wenn man sich das Ergebnis anschaut, also die Ausgangssituation war, man hatte plötzlich eine Finanzierungslücke von 16 Milliarden, glaube ich. Und dann hieß es, Ziel ist, das unter 10 Milliarden zu bekommen, bevor es in den Bundestag geht. Und nach nochmal ein paar Wochen immer wieder verhandeln, immer wieder reden, ist die Lücke jetzt immer noch bei 12 Milliarden. Also ich glaube, da kann man schon sagen, sie haben das Ziel nicht erreicht und die Konfliktlösungskompetenz ist nicht unbegrenzt.
Ja, gleichzeitig finde ich, stimmt es natürlich schon auch, dass an dieser Erzählung, die Ampel streitet, nur die Medien auch einen Anteil haben. Also das gehört irgendwie zu unserem Beruf. Man kann sagen, das ist Teil der Dynamik, aber dass das eine Rolle spielt, das würde ich jetzt auch nicht negieren, muss ich sagen.
Aber dann müssen wir noch dazu sagen, dass die Ampel im Reden über die Ampel ja auch eine Rolle dabei spielt. Also wenn jeden Tag 10 Ampelpolitiker sagen würden, wir streiten zu viel, vielleicht würde dann in der Bevölkerung und in den Medien der Streit auch weniger wahrgenommen.
Da würde ich dir recht geben. Also,
okay,
ja.
Lasst uns noch mal einmal kurz zum Haushalt zurückkommen. Der muss ja jetzt noch durch den Bundestag. Das ist ja jetzt auch nicht einfach, weil da irgendwie viele Fachpolitiker sitzen, die meinen, dass ihr Bereich jetzt nicht so richtig gut ausreichend ausgestattet ist. Also es wird ein ziemliches Zerren geben. Könnt ihr euch vorstellen, dass vielleicht gerade mit Blick auf diese Haushaltsverhandlungen die Ampel doch noch vor der regulären Bundestagswahl bricht, weil die das den Haushalt nicht auf die Kette kriegen?
Also mit Prognosen in der Politik ist ja immer so eine Sache und in den letzten Jahren auch immer mehr. Ich glaube aber nicht, dass sie bricht. Zwei Gründe. Erstens, ja, Haushalt ist schwierig, diese Finanzlücke noch irgendwie, das Problem noch zu lösen. Die Leute, die das federführend machen im Haushaltsausschuss, da die zuständigen fachpolitischen Sprecher, die hatten in der Vergangenheit aber immer einen ganz guten Modus. sich da doch zusammenzuraufen und irgendwie das, was man sich mal vorgestellt hat, ne, man gönnt sich gegenseitig den Erfolg und wird irgendwie dann doch zum gemeinsamen Projekt. Die können das irgendwie ganz gut. Die haben vielleicht auch den Vorteil, dass die halt nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, dann die Erwartungen nicht ganz so groß sind. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende ein Haushalt rauskommt, der zwar nicht gut ist, aber der ein Haushalt ist. Und dass das funktioniert. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, am Ende hat wahrscheinlich auch keiner von denen ein Interesse dran, dass die Koalition jetzt schon platzt, dass es Neuwahlen gibt, weil das für die Parteien kurzfristig die Situation nicht besser macht.
Widerspruch irgendjemand?
Ja, von mir. Ja, Prognosen sind schwierig, aber ich glaube, ich lasse mich dazu hinreißen. Nach dem 22. September sind die Landtagswahlen vorbei, dann auch in Brandenburg. Ich kann mir nicht vorstellen, wie in dieser Gemengelage und wirklich dem Zerren, was man ja jetzt auch schon von verschiedenen Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern hört, also vor allen Dingen im Entwicklungshilfebereich, aber auch insgesamt, was Außenpolitik betrifft, gibt es ja wirklich gerade von der FDP große Kahlschlagfantasien oder das sozusagen als Politikbereich identifiziert, wo man dann sich die Milliarden zusammenklauben kann. Und ich glaube erstens, dass nach den Landtagswahlen die Ampel, glaube ich, kein großes, dann steht einfach weniger vielleicht auf dem Spiel, beziehungsweise das Interesse, sich dann politisch zu profilieren, dann auch für den Wahlkampf, ist dann vielleicht einfach größer, als das Projekt noch am Leben zu halten wäre, meine.
Ja, das, aber das finde ich einleuchtend, aber ich, wenn man es weiterdenkt, finde ich es nicht mehr einleuchtend. Weil dann du brauchst den politischen Willen, das Ding in die Luft zu jagen. Also den muss erstmal jemand haben. Und das ist sozusagen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und welcher Akteur verspricht sich dann mehr davon, jetzt auch noch schuld zu sein an Neuwahlen? Das ist ja immer ein Malus, ne? Und das muss dann schon eine sehr positive Rechnung für dich sein.
Und wir reden ja auch über einen nicht so langen Zeitraum.
Über nicht so langen Zeitraum. Die Wahlen sind im September. Wenn du jetzt, also, und dann gibt es ein lang gestrecktes Verfahren in Deutschland, bis man zu Neuwahlen überhaupt kommt. Dann gibt es Frank-Walter Steinmeier, der kein großer Freund von Neuwahlen ist. Der müsste dann auch erstmal überzeugt werden.
Der Bundespräsident.
Da hatten wir ja schon mal eine ähnliche Situation. Und also das geht nicht so einfach mit dem Fingerschnipsen und wir machen jetzt Neuwahlen und dann sind im Januar Neuwahlen, sondern das werden also realistischerweise dann Frühjahr, Mai oder so. Und dann ist das wirklich ein Gewinn, dass man dann im Mai wählt und nicht im September. Das sind solche Überlegungen, glaube ich. Aber es kann natürlich trotzdem sein, bei dieser extrem angespannten Situation in der Ampel, dass wenn sowas passiert, dass da irgendwie bei den Landtagswahlen in Sachsen oder Thüringen die SPD zum Beispiel aus zwei Landtagen fliegt, also dass es dann eine wirkliche Diskussion um Scholz gibt.
Lass uns gleich auf die Landtagswahlen nochmal kommen. Ich würde gerne.
Darf ich dazu nur ganz kurz? Also die FDP ist ja relativ eng, beziehungsweise es hat ja eigentlich nur geklappt, weil das FDP-Präsidium im Januar ein Mitgliedervotum, das nicht verbindlich war, das Präsidium hat das eigentlich komplett ignoriert, was eigentlich an der Basis dieser Partei schon die ganze Zeit los ist, nämlich dass eigentlich, glaube ich, sehr wenige oder die Hälfte der Menschen, die damals oder FDP-Mitglieder, die damals an diesem Quorum teilgenommen haben, gegen einen Weiterverbleib in der Ampel gewesen sind. Und die FDP ist eine Partei, die eigentlich relativ starke basisdemokratische Prinzipien noch in ihrer Parteiorganisation mit drin verankert hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da einige, wenn dann die Haushaltsverhandlungen noch mal größer und zugespitzter werden, dann im parlamentarischen Verfahren das ganze Ding auch Spaß dran hätten, das in die Luft zu jagen, oder?
Das sagt ja schon was aus, Cem, dass du derjenige von uns bist, der es am wahrscheinlichsten hält.
Als FDP-Zuständiger.
Also die Grünen, die denken ja, der gesamte globale Westen kollabiert, wenn sie hier so verantwortungslos sind und aus der Regierung rausgehen. Auf keinen Fall machen die das.
Das ist lustig.
Aber trotzdem hast du, Tobi, als Grünen-Berichterstatter vor ein paar Monate ist es wahrscheinlich her, einen Kommentar geschrieben, wo drin stand, sinngemäß, eigentlich wäre es doch besser, die lassen es platzen. Siehst du das immer noch so?
Ja. Also meine Argumentation damals war, und das ist immer noch, das Grundproblem ist ja die Haushaltspolitik und die Schuldenbremse, da ist sie wieder. Also man sollte das nicht als Allheilmittel sehen und denken, wenn die Schuldenbremse weg ist, sind all unsere Probleme gelöst. Aber es ist halt gerade das größte Hindernis. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, in der nächsten Regierung mit der CDU, da wird die Schuldenbremse in der Form fallen. Da wird es andere Probleme geben. Friedrich Merz als Kanzler ist nicht schön, aber dieses Grundproblem wäre dann weg. Und da würde ich sagen, lieber heute, als das noch ein Jahr verschleppen, weil davon hat man am Ende auch nichts.
Also für die SPD, glaube ich, ist die Lage so, dass sich das irgendwie nicht rechnet. Scholz wird alles tun, was er ja auch schon in der Vergangenheit so praktiziert hat, den Laden da irgendwie zusammenzuhalten. Die einzige Hoffnung, die die SPD hat, ist das, was Scholz denkt, dass er nämlich eine Chance hat, bei den Wahlen im Herbst 25 regulär als Kanzler einer nicht gescheiterten Regierung gegen Friedrich Merz vielleicht doch zu gewinnen. Das ist die einzige Machtperspektive in Anführungsstrichen, die die SPD überhaupt irgendwie rational hat. Die hat nichts davon, wenn sie jetzt irgendwie in die Regierung auseinanderfliegt. Unklar ist, wer überhaupt Scholz da nochmal antritt und ein anderer Kandidat antritt. Also das sind alles Szenarien, die ungut sind für die SPD. Da ist diese Scholz-Erzählung ist das Einzige, was sie haben.
Ja, das ist wahltaktisch bei den Grünen natürlich ähnlich. Mhm. Also dass da einfach die Hoffnung da ist. Im Moment stehen sie nicht gut da. Wer weiß, wie sie in einem Jahr stehen, aber vielleicht stehen sie ja besser da.
Aber ist dann der Move, den Rüpruder jetzt gemacht hat? Und es gab auch Äußerungen von Habeck, der ist ja irgendwie, ich glaube gestern war das, heute ist Mittwoch, also war das Dienstag, da gab es so eine Veranstaltung im Wirtschaftsministerium, wo er gefragt wurde und dann hat er gesagt, naja, wenn er Kanzler wird, würde Lindner mit Sicherheit nicht Finanzminister, was ja irgendwie ganz witzig ist einerseits, aber ja auch nicht so richtig schön, wenn man denkt, dass man zusammen gerade in einer Koalition sitzt. Ist das dieser Kommunikationsschwenk klug aus Sicht der Grünen, Tobi?
Naja, es ist natürlich riskant. Ne? Also die Leute mögen das nicht, wenn eine Regierung streitet. Aber es muss natürlich irgendwann passieren. Also hatten wir ja vorhin schon im Wahlkampf irgendwann, da müssen sie die andere Position einnehmen. Ich glaube, du kannst das nicht irgendwie 3 Monate vor der Wahl, Juli 25, Schalter umlegen und dann volle Pulle, sondern sowas muss schon vorbereitet und eingeleitet werden. Und ich glaube nicht, dass Nuripur das jetzt jeden Sonntag in der ARD sagen wird.
Er wird ja auch nicht jeden Sonntag in der ARD befragt.
Das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass die das alle jetzt machen werden, sondern vielleicht auch mit verteilten Rollen ein Stück weit. Aber ich denke, es wird schon zunehmen.
Also ich meine, gemessen nochmal daran, wie Scholz das gedacht hat, dass man nämlich als Ampelregierung in die nächste Regierung, in den nächsten Wahlkampf geht und sagt, wir wollen so weitermachen wie bisher und wir haben hier ein Projekt und wir bringen Fortschritt, wir verkörpern den Fortschritt. Das ist Asche. Und diese Parteien werden auf völlig auf eine eigene Rechnung arbeiten. Und es wird im Grunde um allen klar sein, selbst wenn die eine Mehrheit bekommen, wird es nicht wieder eine Ampelregierung geben.
Ich meine, die Frage ist doch, wer ist der Koalitionspartner der Union nach der nächsten Bundestagswahl?
Die Frage ist im Grunde genommen, wer darf mit der, die gute alte Merkel-Frage, wer darf mit der Union regieren? So scheint es zu sein. Also ne, Prognosen schwierig.
Ist ja noch ein Jahr
wir
hin, ne?
Waren uns ja auch ganz sicher, dass Schwarz-Grün die nächste Bundesregierung wird 2021. Also Vorsicht, aber es sieht schwer so aus. Ja.
Also ich glaube, will ich hier mal wieder den FDP-Flüsterer. Ich glaube, da ist man halt ein bisschen krisenerprobter, vielleicht würde ich jetzt einfach mal sagen, als in den anderen Parteien. Also jenseits der oder entlang der 5%-Hürde sich zu hangeln, ist für die FDP beileibe keine neue Frage und Ausgangssituation. Deshalb glaube ich, wird das da, könnte ich mir vorstellen, wird die Berechnung da unter anderen Vorzeichen gemacht.
Aber zahlt sich das, was die FDP da treibt, denn wirklich für sie aus?
Zuletzt gab es so einen kleinen Umfrage gewinnen, aber das ist natürlich alles noch irgendwie in dem Spektrum, wo man das nicht genau sagen kann, ob sie Stand jetzt den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen würden. Also die bewegen sich da irgendwo zwischen 3 und 6%. Deshalb, was man da zuletzt gehört hat, da muss ich wirklich sagen, da waren es ja teilweise auch wirklich FDP-Leute, die sich an den Kopf gefasst haben. Also dieses kostenfreie Parken in den Innenstädten und mehr Autopolitik. Da war es sowohl der ADAC als auch der FDP-Bürgermeister von Jena, der gesagt hat, das ist völliger Quatsch. Also ich frage mich da schon tatsächlich auch manchmal, was da die übergeordnete Strategie ist.
Jürgen Möllemann hat doch mal einen Wahlkampf, glaube ich, im letzten Jahrhundert oder knapp danach in NRW mit so einem Autowahlkampf gewonnen. Der hat die da, ich weiß nicht, 12-14%, und das war nur mit dem Autothema. Vielleicht haben sie sich daran erinnert, aber es ist, wie gesagt, schon eine Weile her.
Und die Zeiten haben sich dann doch ein bisschen verändert, Gott sei Dank, muss man sagen. Es ist ja irgendwie immer relativ leicht zu sagen, irgendwie die Ampel macht so viel falsch und irgendwie so, wenn die nicht so blöd wären und so viel streiten würden oder jetzt die Grünen und hier die SPD und da der Kanzler und Lindner und so. Gleichzeitig ist es ja so, wenn es Neuwahlen gibt und wir haben eine andere Bundesregierung, sind die ganzen Probleme ja noch da. Also wir haben irgendwie diesen ansteigenden Rechtsextremismus, den Hass auf die Regierung, irgendwie die Hetze gegen das Bürgergeld zum Beispiel oder Bürgergeldempfänger, also gegen die Leute, die irgendwie eben nicht so viel Kohle haben, die ganze Klimakiste, den Ukraine-Krieg, die Frage, wie der Sozialstaat finanziert wird. Was bedeutet das denn? Also dann haben wir haben eine schwierige Situation. Wird sich wirklich so viel ändern, wenn wir dann eine neue Regierung haben? Oder sind die Probleme so groß, dass die vielleicht vor genau denselben Fragen stehen?
Ja, das ist jetzt eine riesengroße Frage, muss man sagen.
Also meiner Auffassung nach ist das alles, was da die Alternative sein könnte, sehe ich nicht, was daran besser sein könnte. Also wenn wir uns das CDU-Grundsatzprogramm angucken, dass man sich quasi von Migration nach Deutschland oder von Asylmigration nach Deutschland mit komplett, aber wirklich eigentlich erfundenen Konzepten verabschieden will, indem man Asylverfahren auslagert und dann bestimmte Kontingente aufnehmen will, wo überhaupt nicht geklärt ist, wie das überhaupt funktionieren soll. Also da wird ja auch wirklich mit Luftschlössern operiert. Da kann man sich ja nur fragen, was denn da Besseres dabei rauskommen soll. Also ich sehe da düster.
Ich will mal ein bisschen Optimismus hier auch noch.
Sehr gut.
Also der eine Punkt, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit einer neuen Regierung wird es die Schuldenbremse in der Form nicht mehr geben. Dann wird es vielleicht möglich sein, Investitionspaket zu machen, ähnlich wie in den USA, Inflation Reduction Act.
Aber ganz, muss man jetzt vielleicht doch einmal kurz sagen, ganz, also ob sie wirklich ganz abgeräumt wird, da muss man ja schon mal ein Fragezeichen hintermachen. Ne? Sondern es wird, steht März davor, ja?
Ja,
vielleicht kannst du das nochmal einmal kurz erklären, weil das ist ja irgendwie eine komplizierte Sache.
Nee, das kann ich nicht erklären, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie genau wird das am Ende aussehen. Es gibt ja auch zig verschiedene Modelle, wie man es dann macht. Richtet man einen Fonds ein für dieses oder für jenes? Und ich glaube, das ist auch noch längst nicht ausgemacht. Also das wird die Zeit zeigen. Aber es wird Mittel und Wege geben und es wird Investitionen geben. Und damit haben wir schon mal einen Punkt, wo es aufwärts geht. Zweitens, wenn die CDU dann regiert, dann muss sie ja auch wieder ein bisschen ernsthafter Politik machen. Und Cem, das, was du gerade alles aufgelistet hast, ja, die werden da manches von umsetzen und das wird hart, aber sie werden auch in ihre Grenzen stoßen und müssen auch wieder seriöser agieren, seriöser argumentieren. Und jetzt mal angenommen, in dieser Regierung sitzen die Grünen nicht mehr mit drin, hätte das ja vielleicht auch den Vorteil, dass die neuen Regierungsparteien sich dann ums Klima kümmern müssen, dass die Grünen aus der Opposition heraus wieder beim Klima auch ambitioniertere Forderungen stellen können, dass sie den Diskurs darüber im Land nochmal anders steuern können. So, und das, was wir jetzt haben, alle gegen die Grünen, alle gegen das Klima, das könnte dann vielleicht auch aufgebrochen werden.
Stefan schüttelt den Kopf, musst du jetzt mal erklären.
Ja, mir fehlt da so ein bisschen der Glaube. Also, was denkbar ist, ist, dass du diese extrem affektbesetzte Debatte um die Ampel, das hast du dann vielleicht nicht mehr, sondern hast du erstmal wenn du so eine CDU-Regierung hast, die immer so ein anderes Wording hat, also wir müssen ja nochmal sehen, dass man im größeren Rahmen einfach so einen globalen Rechtstrend hat. Ja, und das war auch jetzt eine der wenigen noch eher linken Regierungen in Deutschland, ja. Und Europawahl war ja auch ein Zeichen. Und das kann schon sein, dass sozusagen so eine eher rechte Regierung, die also harten Asylkurs fährt, die also Bürgergeld irgendwie zurücknimmt, was Merz ja schon angekündigt hat, das Ganze natürlich dann, wie es in Deutschland so ist, ne, über dieses föderale Machtverteilungssystem alles so ein bisschen runtergedimmt. Also es kommt nie so ganz schlimm, sondern nur so ein bisschen davon, wie immer. Dass das zu so einer allgemeinen emotionalen Beruhigung führt. Ja, das ist irgendwie vorstellbar, ne? Insbesondere wenn SPD und Union dann, also Union und SPD da die Regierung bilden oder Teil von sind. Aber diese realen Probleme, also zum Beispiel bei Klimapolitik, habe ich nicht den Eindruck, dass es sozusagen, dass dann sich SPD und vor allem die Union da aufgerufen fühlen, gewissermaßen grüne Politik jetzt fortzusetzen. Das scheint mir doch eine etwas kühne Hoffnung zu sein, wenn man sich insbesondere da nochmal die letzten Merkel-Jahre anguckt, wo ja gar nichts mehr passiert ist. Oder sehr wenig passiert ist. Und auch was Sozialpolitik angeht oder was Lohnpolitik angeht, Mindestlohn. Es gab ja Sachen, die die SPD durchgesetzt hat in der Ampel, die auch, glaube ich, nur in dieser Ampel möglich waren, in dieser Form. Und du hast halt noch also gesellschaftliche Ungleichheit und so weiter. Das sind ja alles Probleme, die da bleiben. Und wo ich nicht finde, dass rechte Parteien wie die Union da eine sehr erhöhte Lösungskompetenz haben. Eher im Gegenteil. Das muss man sich schon mal irgendwie auch vor Augen führen. Aber was denkbar ist, ist, dass sozusagen dieser Hass aus der Debatte so ein bisschen verschwindet, was ja auch schon mal ganz erfreulich wäre.
Okay, Dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Schwenk zu den Landtagswahlen. Das hat irgendjemand von euch ja schon angesprochen und das ist ja ein wichtiger Punkt. Also am 1. September wird in Sachsen und Thüringen, 3 Wochen später in Brandenburg gewählt. Und für die Ampelparteien sieht's ziemlich düster aus, wenn man jetzt vielleicht mal die SPD in Brandenburg ausnimmt. Also wenn es dumm läuft, könnten in Sachsen und Thüringen, was ja die ersten beiden Länder sind, in denen gewählt wird, sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die FDP nach den Wahlen nicht mehr im Landtag vertreten sein. Was heißt das?
Das heißt, dass man vielleicht eine neue Debatte um die 5%-Hürde bekommt. Im besseren Falle.
Und im schlechteren?
Naja, das wäre natürlich irgendwie als politisches Symbol eine totale Katastrophe. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass die SPD da in Thüringen und Sachsen rausfliegt. Aber dann kommen sie eben knapp rein. Vielleicht sind sie auch in der Regierung weiterhin. Das weiß man jetzt alles noch nicht. Ist ein bisschen früh, das zu sagen. Aber realistisch ist natürlich, dass du so Ergebnisse haben wirst von den Ampelparteien, irgendwas so zwischen 10% und 15% zusammengezählt. Und das ist natürlich schwierig für so eine Bundesregierung. Also ich glaube, in der SPD, da muss es schon ganz knüppelhart kommen. Das ist eine wirkliche Kritik an, was es bis jetzt noch nicht gab, dass es wirklich eine Kritik an Scholz gibt. Es wäre denkbar, weil ich glaube, dass diese Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen, die Scholz ja, also so low level einfach so, das ist jetzt so, ohne Debatte. Das schadet der SPD im Osten nach meinem Eindruck extrem. Da fliegt, die stehen wirklich im Wind da und BSW profitiert davon. Und das ist mit Scholz schuld. Und das kann sein, wenn das jetzt sich wirklich so niederschlägt, dass die da, was es ja noch nie gegeben hat, dass eine Regierungspartei in Berlin aus Landtagen fliegt.
Ich meine, es wäre doch das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die SPD in einem Landtag nicht mehr vertreten ist, oder? Oder habe ich jetzt irgendwie was vergessen?
Die Taz hat doch irgendwann mal so als Joke auf Seite 1 gehabt, SPD deutlich über 5%, irgendwie in Berlin. Das ist dann jetzt dann nicht mehr, das heißt kein Witz mehr. Nee, das glaube ich auch. Also wenn es ganz schlimm wird oder nicht in der Regierung mehr sind oder sogar aus dem Parlament fliegen, dass es dann eine Diskussion um Scholz geben kann, auch wegen dieser Kommunikationskatastrophe mit diesen amerikanischen Mittelstreckenraketen, ist denkbar. Also das ist eine riesengroße Hürde in so einer krisenhaften Situation, dann auch eine Kanzlerdiskussion, eine Kanzlerkrisendiskussion, Diskurs zu haben. Aber denkbar ist es.
Ich meine, Georg Mayer, der Innenminister in Thüringen, Sozialdemokrat und der Spitzenkandidat für die SPD da, der hat das ja schon relativ deutlich formuliert, ja, dass das echt ziemliche Scheiße war, was da passiert ist.
Ja, er hat das sehr verhalten formuliert. Also ich habe das Interview gehört im Deutschlandfunk, da hat er gesagt, eigentlich ist er auch dafür, was das SPD-Präsidium da, den Text in das SPD-Präsidium als Scholz Backup für die Mittelstreckenraketen und alles wäre prima gelaufen, alles wunderbar in Ordnung. Man könnte aber nochmal drüber reden, das stand da im Grunde genommen drin. Da sind die Ostsozialdemokraten, Mayer war noch relativ gefasst dafür, weil das ist wirklich ein Problem für die und das haben die sich selbst zum großen Teil selber eingebrockt und das hat Scholz denen eingebrockt.
Wie ist es denn mit den Grünen, Tobi?
Die werden diese Wahlen verlieren, aber es wird für die Grünen keine Katastrophe sein. Also ja, lokal, regional, das hat schon Auswirkungen. Wenn die in Thüringen ist am wahrscheinlichsten, dass sie ganz rausfliegen aus dem Landtag.
Was sie schon länger immer mal wieder hatten, ne, muss man sagen, ist jetzt keine neue Neuheit.
Nicht ganz neu, aber 10 oder 15 Jahre am Stück waren sie zuletzt drin. So da rausfliegen, damit Strukturen im Land verlieren, Wahlkreisbüros und sowas vielleicht verlieren, das in der Lage, wo ein Bundesland ja eh schon enorm nach rechts gerückt ist. Also da ist dann schon die Frage, wie kann jemand da in Zukunft überhaupt noch grüne Politik machen? Die Diskussion wird wieder losgehen, warum sind die Grünen immer noch so sehr Westpartei, was muss sich da verändern? Also ja, im Detail, im Kleinen wird es Diskussionen geben und auch gravierende Folgen, aber ich glaube, im Gesamtblick ist es einfach die Fortsetzung der Krise, in der die Grünen gerade sind und kein ganz neuer Moment. Also die Europawahl, die war vielleicht so ein Augenblick, da waren sie wirklich mal alle geschockt, fehlen ja wirklich nachhaltig und da sind auch Diskussionen in der Partei losgegangen, woran liegt das, was müssen wir anders machen, das läuft ja auch noch. So, und jetzt noch eine Niederlage, die wird schon erwartet, aber das ändert die Situation.
Aber gleichzeitig ist es doch so, dass die sind jetzt in allen 3 Landesregierungen vertreten und die könnten aus diesen 3 Regierungen fliegen und aus 3 Landtagen. Das ist ja jetzt auch nicht nichts.
Nee, aber das ist letztendlich auch nur ein Symptom der Krise. Also die Krise ist da, das ist allen klar. Und das, was sie vorhatten, irgendwie Volkspartei haben Sie nicht gesagt, aber doch eine der staatstragenden Parteien zu werden, wo ja auch dazugehört, in den Ländern überall stark vertreten zu sein und über der Hälfte der Landesregierung dabei zu sein. Klar, das gehört ja dazu und das fällt jetzt Schritt für Schritt weg, aber das wissen Sie auch schon.
Also ich meine, mit der Ampel hat das auch insofern was zu tun, diese Landtagswahlen. Das kann man ja in Brandenburg am deutlichsten sehen, wo Dietmar Woidke, also Ministerpräsident von Brandenburg, also ein ostentativ, im Wahlkampf macht er ostentativ, verzichtet auf Bundes-SPD.
Er hat ja gesagt, dass er Scholz nicht da ist.
Scholz, der ja in Potsdam wohnt, in Brandenburg, ist da irgendwie Persona non
grata. Das muss man auch erstmal bringen.
Und das ist auch unterlegt durch Politik. Also er sagt, man muss diese Russland-Politik, sieht er anders. Ja. Er ist alles, was aus Berlin kommt, er versucht, eine möglichst große Distanz zu allem, was aus Berlin kommt, aufzubauen und damit irgendwie Ministerpräsident zu sein. Und das zeigt natürlich, also jetzt ostdeutsches Flächenland, okay, ist jetzt nicht irgendwie Hamburg oder so, aber das zeigt schon, wie, das ist schon schwierig mit der Ampel.
Wie sieht es bei der FDP aus?
Ja, bei der FDP ist natürlich, glaube ich, noch mal abgeschwächter als das, was du gerade von den Grünen geschildert hast, Tobi. Also in Sachsen sind sie seit 10 Jahren nicht im Parlament und waren davor mal in der Landesregierung und so weiter mit dabei, zusammen mit der Union, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Viele Umfrageinstitute listen die gerade gar nicht in Sachsen, also so sehr sind die da in der Versenkung verschwunden. In Thüringen gibt es ja die interessante Konstellation, dass Thomas Kemmerich, der dortige Spitzenkandidat, nochmal kandidiert und auch sicher ist, nochmal in den Landtag einzuziehen, obwohl er auch bei 3% liegt mit seiner FDP.
Kemmerich, FDP, muss man vielleicht noch einmal kurz dazu sagen, ist der FDP-Mann, der sich kurzzeitig hat mit Stimmen von AfD, CDU und FDP in Thüringen zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen, was zu einer Krise sondersgleichen geführt hat. Also das nochmal. Und der das erst auch überhaupt nicht einsehen wollte, dass es ein Fehler ist und sich da bis heute mit schwer tut.
Das Ganze war vor 4 Jahren und da hat er auch massiven Gegenwind aus seiner eigenen Partei bekommen, was dazu geführt hat, unter anderem, dass er auch gar keine Wahlkampfunterstützung bekommen von der FDP-Bundespartei und seinen eigenen Wahlkampf mit Spenden finanziert. Und er, wie gesagt, natürlich muss man das auch machen als Spitzenkandidat, rechnet fest mit einem Einzug. Ich hatte ihn vor 3 Wochen getroffen, aber alle anderen sehen das eher weniger so. Und ich denke, da, ja, es könnte sehr gut sein, dass beide Landtage, Thüringen und Sachsen, ohne FDP dann dastehen.
Und das hat die Bundes-FDP eigentlich schon eingepreist,
oder? Das ist genau. Das ist so, wie sich das hier anhört, wäre das, glaube ich, keine große Überraschung.
Will von einer von euch noch was unbedingt loswerden? Sonst würde ich jetzt hier einen Punkt machen.
Ja, ich würde nach Hause gehen.
das ist gut, aber ich muss noch kurz, ich muss zuerst mal kurz hier noch eine Abmoderation einsprechen. Wir reden nämlich nächste Woche noch mal intensiver über die Landtagswahlen, insbesondere in Sachsen und Thüringen. Deshalb kann das jetzt sozusagen in einem richtigen Flow ineinander übergehen, wenn man 2 Folgen hintereinander hören will. Das war aber jetzt für heute der Bundestalk. Vielen Dank euch 3 hier für das Gespräch und allen fürs Zuhören natürlich auch. Ein Dank geht auch an Chanzet Itzpina, den Bundestalk redaktionell betreut und an Daniel Fromm, der alles technisch umsetzt. Lob, Kritik, Anregungen, Vorschläge, whatever. Gerne, schickt uns das gerne an bundestalk@taz.de. Wir lesen alles. Im Augenblick ist die Personallage hier wegen den Urlaubszeiten etwas schlecht. Deshalb antworten wir nicht unbedingt, aber wir lesen es, auch versprochen. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr ihn teilt und liked und weiterempfehlt. Ja, das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.